Wachturmorganisation, der Leib Christi? Auf JW Broadcasting spricht Isaac Marais als Beauftragter der WTG über 1. Korinther Kapitel 12. Dort vergleicht der Apostel Paulus die Christenversammlung mit einem Leib, dem Leib Christi, und erwähnt die unterschiedlichen Gaben der Gemeindemitglieder. Dort lesen wir:
So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so besteht auch die Gemeinde Christi aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. An diesem Beispiel wollte ich euch erklären, ihr alle seid der eine Leib Christi.
Damit möchte Paulus verdeutlichen, dass es in der Christenversammlung, dem Leib Christi, keine Hierarchien gibt, in der einer über den anderen Macht ausübt. Alle Glieder werden durch denselben Geist geführt. Alle sind Glieder, alle sind Brüder, alle sind gleich. Der Redner Isaac Marais spricht in seinem Vortrag aber nicht vom Leib Christi. Nein, er kommt in Verbindung mit den Worten aus 1. Korinther 12 sofort und ohne Umschweife auf die wunderbare und großartige Organisation Gottes, die Wachturmorganisation, zu sprechen.
In 1. Korinther 12 erklärt der Apostel Paulus sehr detailliert, wie Jehova seine Organisation gliedert. In unserer riesigen Organisation gibt es viele Dienste oder Dienstaufgaben. In 1. Korinther 12, Vers 14 heißt es: Denn der Leib besteht ja nicht aus einem Glied, sondern aus vielen. Paulus nutzt also den Leib, den menschlichen Körper, als Sinnbild für die Organisation.
Er behauptet, Paulus spreche hier von der Wachturmorganisation und vergleiche diese mit einem menschlichen Körper. Gegen Ende des Vortrags betont er, dass alle, die zu dieser Organisation gehören, auch zu diesem Leib gehören und deshalb harmonisch einander dienen sollen. Man muss aber sofort und mit Nachdruck darauf hinweisen, dass Paulus hier nicht von der Wachturmorganisation spricht, sondern von der Gemeinde aller Nachfolger Christi. Wir lesen in Epheser Kapitel 4, Vers 11:
Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes.
Der Redner scheint der Ansicht zu sein, dass die Versammlung Christi nur sinnbildlich als Leib bezeichnet wird, um das Zusammenwirken zu veranschaulichen. Aber das stimmt nicht. Im Neuen Testament wird eindeutig gesagt, dass alle Nachfolger Jesu seinen Leib bilden. Epheser Kapitel 1, Vers 22-23. Dort lesen wir:
Der über alles herrscht, ist auch das Haupt seiner Gemeinde. Und diese Gemeinde ist sein Leib, der von Christus, dem Schöpfer und Vollender aller Dinge, erfüllt ist.
In diesen Texten wird nicht verglichen, sondern gesagt, dass die Versammlung der Leib Christi ist. Sie ist nicht wie ein Leib, sondern sie ist sein Leib. Diese Formulierung soll die enge Verbundenheit der Versammlung mit Christus ausdrücken. Isaac Marais wendet die Worte des Apostel Paulus über den Leib Christi auf die Organisation an und meint:
In 1. Korinther 12 erklärt der Apostel Paulus sehr detailliert, wie Jehova seine Organisation gliedert. Jeder Einzelne hat eine zugeteilte Aufgabe. Das erinnert uns daran, dass diese Organisation keinem Menschen gehört. Kein Mensch hält sie zusammen oder treibt sie voran. Es ist Jehova Gott selbst.
Das scheint ein neues Licht zu sein, denn bislang wurde der gesalbte Überrest der 144.000 als Leib Christi bezeichnet. Im Vortrag wird also gewollt oder ungewollt eine Gleichsetzung gewagt, die es so noch nicht gab. Bisher wurde der Ausdruck Christenversammlung oder Leib Christi von der WTG auf die 144.000 geistgesalbten Nachfolger Christi angewendet. Und nun sagt Isaac Marais oder die WTG, wir alle, die wir zu dieser Organisation gehören und mitwirken, sind Teil des Leibes Christi?
Wir alle wissen, dass wir einander benötigen. Vielleicht gibt es da einen älteren, kranken Bruder, der nicht mehr so viel tun kann wie früher. Heißt das, er kommt seiner Aufgabe nicht mehr nach, passt nicht mehr in Gottes Organisation oder ist für Jehova nutzlos?
Was denn nun? Ist der Leib Christi eine Religionsorganisation oder doch eher eine familiengleiche Gemeinschaft? Wer oder was bildet den Leib Christi? Was verstanden die Apostel und ersten Christen unter dieser Bezeichnung? Wer eine persönliche Beziehung zu Gott durch seinen Glauben an den Sohn und dessen Opfer eingeht, wird Teil des Leibes Christi, dessen Gesetz das der Liebe ist.
Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Funktionen haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns durch seinen Heiligen Geist unterschiedliche Gaben geschenkt.
Richtig ist, dass Jesus seinen Jüngern versprach, mit ihnen zu sein, sprich mit den Gliedern seines Leibes, seiner Gemeinde. Er sprach nicht von einer Organisation, die er als Helfer für seine Gemeinde installieren würde, sondern er würde seinen Geist als Helfer senden. Die Verbindung mit irgendeiner religiösen Organisation, Religionsgemeinschaft oder Kirche hat ganz und gar nichts mit dem Zugang zu diesem Leib zu tun. Wir werden nur auf eine einzige Art Glieder dieses großen Leibes Christi, durch unseren Glauben und den Gehorsam dem Gesetz der Liebe. Jeder, der Gottes Sohn als sein Haupt anerkannt hat, wird ein Teil des Leibes Christi. Aufgrund des gemeinsamen Glaubens sind sie zwar Teil eines kollektiven Leibes, doch niemand erhält die Wirkungen des Geistes oder die Führung Christi durch Vermittlung eines anderen Menschen oder einer Gruppe, die sich als leitende Körperschaft versteht. Denn jeder Mann ist unmittelbar dem Christus unterstellt. Und durch Christus gibt Gott jedem, jedem Mann und jeder Frau, die Offenbarung des Geistes zum Nutzen der Gemeinde. Die Wachturmlehre von den zwei Klassen von Christen schafft für die nicht zur Klasse der Gesalbten zählen eine unmögliche Situation. Wenn sie nicht zu dieser Klasse gehören, dann gehören sie auch nicht zum Leib Christi. Doch nun sollen alle, die zur Organisation Gottes gehören und in dieser irgendeine Aufgabe erfüllen, auch zum Leib Christi gehören?
Jeder hat andere Aufgaben und Dienstbereiche, doch wir brauchen uns gegenseitig sehr. Und deshalb steht in Vers 20, nun aber sind sie viele Glieder, doch ein Leib. Doch wie funktioniert das? Wie hat Jehova die Organisation eingerichtet? Wie dirigiert er sie? Paulus beschreibt dies sehr schön in Epheser 4, Vers 16. Lasst uns in allen Dingen durch Liebe in den hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus.
An keiner Stelle ist zu erkennen, dass der Geist Gottes nur in Verbindung mit einer Organisation oder gar nur durch die Wachturmorganisation wirken wird. Epheser Kapitel 1, Vers 22-23. Dort lesen wir:
Und durch die Liebe soll all unser Glauben und Handeln sich immer mehr an Christus ausrichten, der das Haupt seiner Gemeinde ist. Dieses Haupt bestimmt über den ganzen Leib, wobei die einzelnen Körperteile miteinander verbunden sind. Jedes hilft auf seine Weise mit, dass der ganze Körper funktionsfähig bleibt. So wachsen wir durch die Liebe zusammen zu seiner Gemeinde, die sein Leib ist.
Wir bemerken, dass der Geist Gottes für alle Nachfolger Jesu da ist. Kein Mensch wird irgendwie bevorzugt. Liest man dazu die Parallele in Epheser 4, 7-13, dann ist hier davon die Rede, dass Christen sich gegenseitig mit und durch ihre Gaben dienen. Diese Gaben haben sie von Gott geschenkt bekommen. Christen sind, wie es Petrus ausdrückt, treue Verwalter ihrer Gaben. Und das geschah, wie wir aus den Briefen der Apostel wissen, in Gemeinden, die sich selbst organisierten, indem sie Männer für bestimmte Aufgaben auswählten. Und selbst dann, wenn es keine Gruppe von Gemeindemitgliedern gab oder nur zwei oder drei sich im Namen Christi versammelten, so gehörte dennoch jeder Einzelne zum Leib Christi. Dieses Zusammenhalten, dieses gegenseitige Dienen und diese gegenseitige Verantwortung, von der Paulus hier in 1. Korinther 12 spricht, wird von dem Redner Isaac Marais unberechtigterweise nur auf die Interessen der Organisation bezogen.
Was ist also der Sinn hinter dieser Organisation? In Gottes Organisation findet jeder einen Platz. Und wir alle haben eine Aufgabe, eine wundervolle Aufgabe, einander zu dienen, zu tun, was gebraucht wird.
Typisch in diesem Zusammenhang ist, dass in ihrer hauseigenen Bibel der Neuen Weltübersetzung im 1. Korinther 12, 4 von Dienstämtern die Rede ist. Es muss darauf hingewiesen werden, dass im Grundtext nicht von Ämtern die Rede ist. Ämter gibt es nur in Kirchen und Organisationen, aber nicht in der Christenversammlung. Hier geht es nie um Amt und Würde, sondern, wie es im Vortrag ja auch ausgeführt wird, um Füße waschen, das heißt um den Dienst am Bruder oder an der Schwester. Jesus veranschaulichte mit seiner Fußwaschung an seinen Jüngern nicht den Dienst in einer Organisation.
Wenn nun ich euch, obwohl Herr und Lehrer, die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Wusch seinen Jüngern die Füße und dann sagte er, folgt meinem Beispiel. Was ist also der Sinn hinter dieser Organisation? Zu tun, was gebraucht wird.
Das ganze Neue Testament kennt keine leitende Körperschaft, im Englischen Governing Body, die von Jerusalem aus alle Versammlungen beaufsichtigt hätte. Es gab kein Gremium einer Organisation, das sich als Leib Christi sah und verbindlich für alle Versammlungen Richtlinien und Gesetze aufgestellt hätte. Im Brief an die Galater bemerkt er, dass er seinen Auftrag direkt von Jesus Christus erhalten hatte und von keinem Menschen in dieser Hinsicht abhängig war. Er schrieb,
die anderen Völker sollten durch mich erfahren, dass Jesus ihr Retter ist. Ohne zu zögern habe ich diesen Auftrag angenommen und keinen Menschen um Rat gefragt. Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um die nach ihrer Meinung zu fragen, die schon vor mir Gottes Botschafter waren. Nein, ich bin sofort nach Arabien gezogen und von dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Erst 3 Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen wollte. 15 Tage bin ich damals bei ihm geblieben. Von den anderen Aposteln habe ich bei diesem Aufenthalt keinen gesehen, außer Jakobus, den Bruder unseres Herrn.
Sieht man die Briefe des Apostels Paulus durch, dann fällt auf, wie wenig Bedeutung er der Versammlung in Jerusalem, die ja angeblich die damalige leitende Körperschaft gewesen sein soll, beimisst. Es gab zwar einmal ein einziges Zusammentreffen der Apostel, um die Frage der Beschneidung zu klären, doch dieses Zusammentreffen kam einzig auf die Initiative von Paulus zustande. Er war die treibende Kraft, nicht die Zentrale in Jerusalem. Die Versammlung in Jerusalem war zu keiner Zeit die Zentrale für den christlichen Glauben, sozusagen das Haupt der Christenversammlung. Niemals haben die Apostel anderen Christen das Recht oder die Fähigkeit abgesprochen, die Schrift ohne ihr Zutun zu verstehen. Doch was sagt die Wachturmorganisation von sich? Im Gegensatz zu dem, was wir im 1. Korinther 12 lesen, behauptet die WTG, der Geist Gottes wirke nicht mit einzelnen Personen. Zitat aus dem WX 11 2016.
Es gibt Personen, die denken, sie könnten die Bibel selbst auslegen und damit verstehen. Doch Jesus hat einzig und allein den treuen Sklaven,
gemeint ist die leitende Körperschaft der Organisation,
zur Austeilung der geistigen Speise eingesetzt. Seit 1919 gebraucht der verherrlichte Jesus Christus diesen Sklaven, um seinen Nachfolgern zu helfen, die Bibel zu verstehen und ihre Anweisungen zu beachten. Fragen wir uns, stehe ich loyal zu dem treuen Sklaven, den Jesus als Mitteilungskanal gebraucht?
Tja, muss man dazu noch etwas sagen? Diese Art von anmaßender Überheblichkeit findet man nur bei Scharlatanen. Diese Behauptungen widersprechen den ausdrücklichen Worten des Apostel Paulus aus 1. Korinther 12. Würde man diese Behauptungen ernst nehmen, dann hieße das, dass all die Jahrhunderte hindurch bis 1919, als der angebliche Sklave in Erscheinung trat, es keine Möglichkeit gab, die Bibel zu verstehen.
Jesus Christus hat versprochen, bis zum Abschluss des Systems der Dinge mit uns zu sein. Wenn wir diese weltweite Organisation betrachten, wird deutlich, dass Jesus sein Versprechen hält und Jehova seine Vorsätze auf wunderbare Weise verwirklicht.
Richtig ist, dass Jesus seinen Jüngern versprach, mit ihnen zu sein, sprich mit den Gliedern seines Leibes, seiner Gemeinde. Er sprach nicht von einer Organisation. Im Jahre 70 unserer Zeit wurde Jerusalem, der angebliche Sitz der leitenden Körperschaft des ersten Jahrhunderts, völlig zerstört. Es gab danach keinen Ort, den man als geistiges Zentrum bezeichnen könnte, von dem aus die Versammlungen der Christen oder der Leib Christi geleitet hätte werden können. Aber es gab genau jene Bestrebungen, die zur Übernahme von freien Versammlungen durch machthungrige Menschen führten, vor denen Jesus und die Apostel eindringlich gewarnt hatten. Es entstanden die vielen zerstrittenen regionalen Kirchen, und schließlich die Machtkonzentration auf den Bischof von Rom. Nun frage ich mich, mit welcher Organisation hat Jesus seine Nachfolger nach dem Jahre 70 geleitet? Ich kann beim besten Willen solch eine Organisation nicht erkennen. Das müsste ja bedeuten, dass Christus seine Nachfolger gar nicht geleitet hätte, weil es ja keine Organisation gab.
In 1. Korinther 12 erklärt der Apostel Paulus sehr detailliert, wie Jehova seine Organisation gliedert. In unserer riesigen Organisation gibt es viele Dienste oder Dienstaufgaben. All das ist nur mit Jehovas Hilfe machbar.
Es ist ein Trugschluss, wenn man behauptet, dass Gott die Organisation der Zeugen Jehovas geformt, gegliedert und ausgerüstet hätte. Diese Organisation gibt es erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Auch in diesem Vortrag wird wieder behauptet, dass man nur in und mit der Organisation gerettet werden kann.
Also, Jehova hat sich etwas Wunderbares einfallen lassen, um sein Volk zusammenzubringen und zu organisieren. Er wird diese Organisation, die Versammlung seiner Diener, in das gerechte neue System der Dinge führen.
Gott wird durch seine Organisation seine Diener in das gerechte neue System der Dinge führen. Da ist es auch folgerichtig, uns die Organisation als den Leib Christi zu verkaufen. Aber ist die Mitgliedschaft in der Organisation schon die Rettung? Es wird vergessen, was Jesus zum Tag der Rettung sagte.
Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen.
Matthäus 24, Vers 31. Und wieder ist nicht von Menschen die Rede und nicht von einer Organisation, sondern von Jesus und seinen Engeln. Man könnte viele Bibelstellen anführen, die immer nur dies sagen: Gerettet wird man durch Glauben und Gehorsam dem Gesetz der Liebe gegenüber. Und Glaube ist niemals an eine Organisation gebunden oder wird durch sie vermittelt. Glaube ist ein Geschenk Gottes durch den Heiligen Geist und nicht durch eine Organisation.
Jehova hat sich etwas Wunderbares einfallen lassen, um sein Volk zusammenzubringen und zu organisieren. Jetzt haben wir die Gelegenheit, in Liebe vereint zusammenzuarbeiten. Denn wir alle sind ein Teil desselben Leibes. In Gottes Organisation findet jeder einen Platz. Und wir alle haben eine Aufgabe, zu tun, was gebraucht wird.
Warum stellt Isaac Marais als Beauftragter der WTG trotz aller Beweise und des Beispiels der Apostel ein Religionssystem, eine Organisation so in den Vordergrund, statt das familiäre Verhältnis des Leibes Christi zu betonen? Warum verdreht er den Sinn der Worte von Paulus auf diese unverschämte Weise? Der Grund liegt auf der Hand. Der Leib Christi bietet keinen Raum für Machtgebaren. In dieser Familie gibt es nur einen Vater, der im Himmel, und nur einen Herrn und Meister, Jesus Christus,